Podcast 4, der Podcast von, für und aus Düsseldorf.
Willkommen zu unserer Podcast 4 Folge minus 3. Mein Name ist Michael.
Ja, hallo, mein Name ist Ralf.
Und ich bin der Christian.
Stefan.
Stefan, du hattest eine schöne Beschreibung eben. Aftergrillen oder wie hattest du das genannt?
Ausgegrillt.
Ausgegrillt.
Wir haben das jetzt mal auf die Pizza gewartet und jetzt haben wir den Grill gerade ausgemacht und sitzen im Gegensatz zum letzten Mal hier mit vollen Bäuchen.
Und vollen Gläsern oder schon halb leeren Gläsern. Und haben ausgegrillt. Ansonsten, wir haben noch ein Breakout, was wir dann vielleicht irgendwie auch noch anpacken. Das ist dann von Ralf und mir. Wir haben den sportlichen Teil mal rausgenommen und haben gesagt, wir machen was Sportliches. Wir gehen segeln.
Genau, wir waren in Lelystad und haben das Segelboot segelbereit gemacht und haben dann quasi das Ganze auch als eine kleine Klausur für den Podcast verwendet. Und da fiel uns ein schöner Titel ein, weil wir nach einer Fischbude gesucht haben und wir das schöne Wort Fieskram gelernt haben. Sog nach der Fieskram. Sog nach der Fieskram. Das bedeutet so viel die Suche nach dem Fischstand.
Aber das ist ein Breakout und ist eine Sonderlocke. Heute haben wir mal wieder nicht wirklich uns was überlegt, was wir direkt machen wollen, sondern wir müssen improvisieren. Das Schöne ist, dass heute Christian dabei ist, der super gut improvisieren kann und aus der Kunstszene kommt. Vielleicht mag Christian einfach mal anfangen und was dazu erzählen.
Kunstszene. Ja, das ist natürlich ein Bereich, wo viele wissen, was es ist und viele etwas anders behaupten. Das ist schwer zu definieren, was ist denn eine Kunstszene? Ich selbst bin halt in Düsseldorf in sehr viele Projekte involviert, die sich mit der Kunst, der Darstellung und überhaupt den Möglichkeiten, Kunst zu zeigen, beschäftigt. Ich selbst würde mich jetzt nicht unbedingt als Künstler bezeichnen, komme klassisch aus der Werbung, also aus der angewandten Kunst, wenn man so will, also der Kunst, die Gebrauchskunst, wie man das auch nennt, oder Gebrauchshandwerk. Weiß aber auch, dass Kunst gesehen werden muss, dass Kunst verkauft werden muss, dass Kunst hergestellt werden muss. Und da Düsseldorf eine sehr lange Tradition auch im Kunstbereich hat, die ja schon auch bis zu Jan Welms Zeiten zurückführt, der ja damals mit seiner Anna Maria de' Medici, einer Tochter der Familie de' Medici aus Florenz, hier für sehr viel Kunstvergnügen gesorgt hat. Was viele nicht wissen, ist, dass die als Ehepaar überhaupt als eine der ersten die Möglichkeit geschaffen haben, dass Kunst in einer Art Museum überhaupt ausgestellt wird. Also die Gemäldegalerie, das ist hier in Düsseldorf, der Teil des noch verbliebenen Schlosses, der gegenüber dem Schlossturm noch zu sehen ist. Da kann man heute auch akademische Kunst sehen. Die ist damals abgebrannt, aber dort war es zum ersten Mal überhaupt möglich, Kunst in Düsseldorf oder überhaupt dem sogenannten gemeinen Volk Kunst zu präsentieren. Denn Kunst war bis dahin eigentlich immer nur in Privathäusern oder in Kirchen oder in öffentlichen Gebäuden zu sehen. Und die haben das also fürs Volk begehbar gemacht. Und Jan Welm gilt ja auch als sehr volksnaher Fürst, der auch in der Kanon, also dieser schönen Kneipe mitten in der Altstadt, auch mal so das ein oder andere Gelage gefeiert hat. Und ich bin persönlich sehr tief in diese Sache hineingekommen, weil ich zu den Gründungsmitgliedern des Anna Maria de' Medici Vereins gehöre, die sich sehr intensiv damit beschäftigt, wie Wirtschaft und Kunst zusammenarbeiten. Das heißt also, wie schaffen es Künstler, mit der Wirtschaft gemeinsam Projekte zu machen. Und wenn es eine Kunstausstellung ist oder sind Museen, die ja auch immer in großer Geldnot sind, in der Lage, mit Wirtschaftsteilnehmern Kunstausstellungen zu machen. Da gibt es ja eine Chagall-Ausstellung und dann ist zum Beispiel die E.ON, das ist hier dieser Elektrizitätsanbieter, mit sehr viel Geld eingestiegen und haben damals zum Beispiel den Kunstpalast auch renoviert und haben den auch instand gesetzt und haben das auch miteinander verbunden. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil Künstler ja immer ihre Freiheit brauchen und die Wirtschaft ja immer relativ aufs Geld guckt oder verdienen will. Und zu Zeiten der Medici war es eigentlich noch intensiver, weil Kunst auch dadurch gefördert wurde, dass sie ihr schlechtes Image als Bankhaus oder eben auch als Leute, die sehr knüppelharte Geschäfte gemacht haben, mit der Förderung von Kunst auch ein bisschen so abfedern konnten, also einen Image-Faktor geschaffen haben. Und da sind natürlich in der Renaissance, die ja sehr stark mit dem Hause Medici zu verbinden ist, eben auch Leonardo da Vinci oder auch Michelangelo, also auch diese ganze Szene, die auch sehr ist, in Italien verbunden ist, vor allen Dingen in Florenz, eine wunderbare Stadt, wo sehr viel Kunst zu sehen ist. Und das haben wir also heute in die heutige Zeit, also nach Düsseldorf rübergetragen. Das ist dann auch mit der Kunstakademie der Düsseldorfer Malerschule des 19. Jahrhunderts sehr bekannt. Also die ist vor allen Dingen in Deutschland gerade sehr bekannt geworden, weil eine der erfolgreichsten Sendungen in Deutschland Bares für Rares ist. Und da wird also in jeder Sendung mindestens ein Gemälde aus der Düsseldorfer Malerschule des 19. Jahrhunderts verkauft. Wir haben die Szene Anfang des 20. Jahrhunderts mit Mutter Ei, die hier Leute wie Otto Dix gefördert haben und so weiter. Und später dann in den 50er, 60er Jahren die Zero-Gruppe, die auch heute jetzt wieder mit einer wunderbaren Ausstellung hier auf der Hüttenstraße in der Zero Foundation zu besuchen ist. Das heißt, Düsseldorf hat eine langjährige Kunst- und Kulturtradition. Und mit dem Schauspielhaus auch im Zentrum hier, was das Theater angeht. Wir haben mit der Tonhalle eines der besten Konzerthäuser deutschlandweit, will ich das mal auf jeden Fall sagen. Mit der Oper auch ein sehr gutes Repertoire. Also Düsseldorf ist kurz und knapp spannend an der Geschichte. Es kommt natürlich aus der Werbung, die auch über Kunst inspiriert wird. Das heißt, man guckt sich ja auch um, man nimmt Kunst wahr, man nimmt Gebäude, Architektur, all diese Dinge wahr, arbeitet mit ihnen, inspiriert auch mit diesen Formen. Und dadurch ist man automatisch auch in der Ausstellung, man beschäftigt sich automatisch auch mit Historie, auch mit Gestaltung. Und dadurch bin ich aber auch, weil ich wirtschaftlich gefordert werde, also diese Dinge umzusetzen, auch auf die Idee gekommen, mal als aus der Richtung der Kunst zu betrachten. Auch da eine gewisse, ich sag mal, es gibt ja den armen Künstler, der mit dem Regenschirm in der regentropfenden Dachluke sitzt, also so, den gibt es nicht mehr. Heute sind Künstler Millionenobjekte und auch seit der Finanzkrise darf man auch nicht vergessen. Sehr gut. Also heute ist Kunst vor allen Dingen ein Anlageobjekt geworden. Nach der Finanzkrise, wo es also kaum noch Zinsen für irgendwelche Geldanlagen gab, ist man sehr stark in die Kunst gestiegen und dadurch sind sehr utopische Summen in der Kunst entstanden. Also es sind so viele Facetten, mit denen ich mich da beschäftige. Und jetzt bin ich in den letzten 2-3 Jahren sehr intensiv auch in den, ich würde mal sagen, kulturpolitischen Teil gerutscht. Ich bin letztes Jahr mit 14 anderen in den Rat der Künste in der Stadt Düsseldorf gewählt worden. Das ist das ist der Wunsch, die Künstler mit einer Lobby zu unterstützen. Das heißt also diese Künstlerlobby, die eben durch Vertreter aus ihren Reihen mit der Stadt über deren Sorge, Probleme und so weiter spricht und das auch vermittelt und auch transportiert und auch zusammenfasst. Und dadurch komme ich natürlich auch immer tiefer in politische Diskussionen hinein. Da wird dann auch schon mal gefragt, wie soll sich das entwickeln, wie soll sich die Stadt Düsseldorf in Kunst und Kultur entwickeln. Und dadurch werde ich also momentan sehr stark mit diesen Inhalten aufgepumpt, bin aber aufgrund meiner Herkunft, dass ich nicht nur purer Künstler bin, vielleicht auch ein bisschen so einer, der mit Golfschläger auf den Tennisplatz geht und guckt mal, was passiert. Und vielleicht auch mal die festgefahrenen Kunstsichten aufzuweichen, so umgekehrt eben auch die Verwaltungsseite ein bisschen mal empathischer auszuformen. Und diese Aufgabe, die habe ich mir so persönlich gestellt und die werde ich auch in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen. Mein Thema, was ich auch hier immer mit einbringen würde, wären dann eben auch Informationen, die diese Themen hier betreffen würden. Das sind natürlich auch Hinweise auf Kulturveranstaltungen und vielleicht auch auf kleine Dinge, die keiner so häufig sieht. In Garrad gibt's Kunst, in Gerresheim gibt's Kunst, es gibt nicht nur Innenstadtkunst. Das wäre so meine Aufgabe, die ich ja auch sehen würde.
Ich würde dich sehr gerne begleiten, wenn du mit dem Golfschläger zum Tennisplatz.
Das ist gut.
Das Bild brennt sich jetzt gerade bei mir ein und ich finde das hervorragend. Andersrum fände ich es jetzt nicht so gut, aber gerade der Golfschläger auf dem Tennisplatz, das hat was, weil ein Tennisschläger auf dem Golfplatz, das kam schon vor, aber ich vermute, andersrum ist eher selten.
Ja, ja, vor allen Dingen muss man dann gut weit wegstehen, glaube ich.
Ja, es ist so ein Bild, das brennt sich mir gerade ein. Also da. Ich möchte ein Doppel davon. auch eine sehr, sehr schöne Idee. Also muss ich sagen, ja, das gefällt mir.
Dann bitte in Neopren.
Nee, das ist dann schon Fetisch. Das ist Fetisch. Fetisch finde ich gut Fetisch, aber nicht für mich selbst. Also ich gucke gerne Fetisch, aber ich bin nicht gerne Fetisch. Ich bin irgendwie zu normal für Fetisch. Haben wir denn einen schönen Beitrag mal so irgendwie so Gastro-Erkenntnisse? Sprich, hat einer eine gute Idee für Düsseldorf Gastro?
Ja, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal schon erwähnt habe, die Alchemist-Bistro-Bar von der Yvonne Raskop, die hat jetzt seit 1. Juli einen neuen Koch und die Karte liest sich schon sehr schön und die würde ich gerne bald mal austesten, können wir auch gerne mal gemeinsam machen.
Ich wollte mich gerade anmelden, da bin ich dann gerne dabei.
Genau, also der vorherige Koch Horst, der ist unter anderem aus Altersgründen ausgeschieden und das war immer vorzüglich, der kam dann immer auch mit dem Steak roh auf dem Silbertablett und hat dir das vorher präsentiert, bevor es in die Pfanne kam. Und ja, die Karte ist im Stil her ähnlich geblieben, aber ich denke, der neue Koch wird auch seinen eigenen Fingerabdruck hinterlassen. Also sollten wir da mal in kleiner Runde mal essen gehen. Ja, die Karte ist sehr klein, also da ist die gesamte Auswahl ist nicht sehr groß, aber es gibt Salate, glaube ich, auch und es gibt mindestens ein Hauptgericht auch, was dann in einer vegetarischen Variante angeboten wird.
Wo ist das denn? Fleischwürstchen ohne Fleisch.
Ja, wo das ist, eine gute Frage. Das ist direkt an der Graf-Adolf-Straße da, wo Pionierstraße und Charlottenstraße an dieser Fußgängerampel zusammentreffen. Das ist also quasi zwischen Zurheide und dem Stresemannplatz, da wo die Juckerpalmen stehen.
Und fußläufig zum Hauptbahnhof ganz gut zu erreichen.
Richtig, richtig. Und was noch ganz nett ist, man kann auch da kleine Cocktails trinken, denn der Lebensgefährte von Yvonne ist praktischerweise einer der Barmixer in der Ellington Bar, die direkt um die Ecke liegt. Eine der besten Cocktailbars der Stadt, wie ja die meisten von euch wahrscheinlich wissen. Und der kümmert sich dann natürlich auch darum, dass da immer die Getränkeauswahl stimmt.
Da gibt es auch direkt gegenüber einen sehr, sehr guten Zigarrenladen, Linzbach, in denen auch viele Kunstveranstaltungen und Musikveranstaltungen stattfinden. Also sind auch sehr heiße Tipps, die da ablaufen. Mit dem größten begehbaren Humidor. Sehr schräge Leute, aber spannend. Und also diese ganze Gegend, die vibriert,
finde ich. Mein Kiez.
Ja, super.
Und, ja, den Laden kenne ich natürlich auch. Ja, der hat hinten auch noch einen kleinen Raum, wo man die Sachen dann auch gleich testen kann.
Genau.
Kann man einen Espresso oder einen Rum oder einen Whisky dazu trinken.
Genau, vor allen Dingen Whisky. Mhm. Der hat auch sehr, sehr gute gebrannte Sachen dort.
Ja, verachte die Rums nicht.
Ja. Egal, auf Hauptsache es knallt. Und vor allen Dingen sind da, also vor allen Dingen muss man hinterher seine Sachen dann 3 oder 4 Tage mindestens lüften, weil da wird nämlich geraucht, bis das Zeug hält. Also ist man gar nicht mehr so gewohnt.
In der Tat, das ist heute regelrecht befremdlich.
Das ist noch so eine Insel quasi, eine Insel der Rauchkultur, wenn man so will, weil da sind dann schon auch die wirklich feinen Sachen zu haben.
Aber es gibt doch kaum noch Zielgruppe dafür. Also das Problem ist ja, dass viele Leute einfach auch aufgehört haben zu rauchen und
von daher auch
die gelegentliche Zigarre nicht mehr möglich ist.
Also ja, du redest von Zigarettenrauchen, aber es gibt viele sogenannte Nichtraucher, die durchaus das ein oder andere Mal sich eine Zigarre gönnen.
Also es gehört zu den Genussereignissen und so wird es dort auch zelebriert.
Das ist mir schon klar, nur ich denke immer an das Problem, wenn du mal wirklich zigarettenabhängig geraucht hast, dann riskierst du es nicht mehr, auch mal Zigarette zu rauchen. Also weil du dann mit Sicherheit wieder auf deine alte Nikotinsucht zurückfällst. Und das sind so Momente, wo ich immer denke, na, hättest du das mal nicht angefangen und nicht gelassen.
Aber guck dir die ganzen Promis an sozusagen, hier weiß nicht, Stallone und Schwarzenegger, die siehst du doch immer mal mit einer dicken Zigarre im Mund und ich glaube nicht, dass die im Alltag Zigarettenraucher sind.
Aber vielleicht haben die auch nie so geraucht. Hm. Also das halte ich hier für möglich. Ich denke schon, dass du irgendwie...
Mag sein, aber es gibt diese Inseln der Kultur, dafür gibt es nach wie vor Und das ist eben weit ab von dem Bahnhofsladen, wo du deine Suchtzigarette kaufst.
Ich persönlich bin da ganz stolz drauf. Ich habe vor 15 Jahren oder 16 Jahren auch mir das Rauchen abgewöhnt und ich war ein Heavy Smoker. 11.40 Uhr morgens auf 12 Uhr habe ich aufgehört zu rauchen und nie wieder geraucht. Und bin eigentlich sehr froh darüber, dass ich in so einen Laden reingehen kann, ohne dass es mich in irgendeiner Form anficht. Also es macht mich nicht.
Aber du probierst dann nicht, du weißt nicht. Ja, ja, und das meine ich eben. Also ich habe auch ziemlich genau vor 20 Jahren aufgehört und ich würde das Risiko nicht eingehen. Also
Aber mich stört das auch nicht. Ich habe auch eine Webseite, meine persönliche steht drauf, ich bin ein Nicht-mehr-Raucher. Ja, also wie ein, wenn ich sage mal, Alkoholiker sollte, ich bin ein Alkoholiker und trinke halt nicht mehr. Ne? Aber es hat mich irgendwie nie wieder da reingezogen. Und das trotzdem finde ich es lustig, dass diese Leute darüber so eher das Rauchen als Genuss, weil ich ja eigentlich eher abhängig war vom Rauchen. Ne? Ich habe ja das eigentlich in mich reingeballert. Und ich bewundere diese Leute, dass sie das so kontrolliert für sich genießen können.
Ja. Genau, das meinte ich, ja.
Kommen wir doch vielleicht vom Rauchen wieder weg zu den Genüssen, vor allem dieses Viehkiez. Das ist ja die Grenze von Friedrichstadt zu Mitte, also die Graf-Adolf-Straße bildet da die Grenze. Südlich davon ist halt Friedrichstadt bis zum Kirchplatz und auf der anderen Seite von der Bahn begrenzt.
Auch und, noch dahinter, sehe ich auch noch.
Ah, ja, jedenfalls, also ich lebe seit über 20 Jahren, nee, fast 20 Jahren jetzt in Friedrichstadt und da hat man wirklich alles, was man braucht. Ne? Da ist Zurheide, da ist, wenn man raucht, eben Linzbach, dann ist eine Bistrobar, das sind koreanische Restaurants da, es ist eine super Cocktailbar da, es ist ab und zu am Fürstenplatz Flohmarkt, also du hast da. Ich komme immer seltener, wenn es keinen konkreten Anlass gibt, aus Friedrichstadt raus. Also für jeden Geschmack was da.
Markus Ambach hat dieses Projekt rund um den Bahnhof begründet, weil da wird sich auch städtebaulich in den nächsten Jahren extrem viel bewegen. Der Bahnhofsvorplatz soll ausgebaut werden bis zum Zentral. Letzten Endes da, wo heute das Schauspielhaus zwischengelagert ist, da wird die alte Post ausgebaut zum kulturellen Zentrum der Stadt. Da kommt die Bücherei rein, da kommt Theatermuseum rein. Also es wird alles dort ein bisschen konzentriert. Und das zieht sich dann rüber bis zum Stresemannplatz auch. Immermannstraße hat ja da auch noch so einen Einfluss da von den Gastronomien, die es dort gibt, mit sehr vielfältigen Angeboten. Und der Markus Ambach hat ein sehr interessantes Projekt gemacht, das heißt Fremde Länder in meiner Stadt, weil wir eben in Düsseldorf doch ein sehr, ich sag mal, intensives Gebiet mit Menschen haben, die aus anderen Städten hier arbeiten. Die Japaner auf der Ebermannstraße, auf der Kölner Straße haben wir eine schwarzafrikanische Gemeinschaft, die Türken rund um Worringer Platz herum, dann hinterm Bahnhof, da bin ich nämlich auch noch so weit. Dann gibt's ja, sagt man, durch diesen Polizeieinsatz unsägliche Maghreb-Viertel. Aber es ist ein tolles Gebiet, weil man tolle Leute dort hat, die kann man dort wunderbar Tee und Kaffee trinken, kann tolle Sachen kaufen, bis hin dann eben in die Stresemann- oder Mintropstraße hinein. Mintropstraße mal als Zentrum, ich würde mal sagen, der Weltmusik, weil dort Kraftwerk sein Studio hatte, auf der Mintropstraße. In dem Haus finden auch heute noch ab und zu Aktionen statt. Und das hat der Markus Ambach in verschiedenen Projekten dort gemacht. Da gibt's eine
Ausstellung. Unter anderem, wenn ich da kurz reingrätschen darf, gab es das kürzlich Ask the Sexarbeiter. Und da gab es eben rund um den Mintrop-Straße, Mintrop-Platz, Bahndamm einige Aktionen. Und eine Sache ist mir ins Auge gefallen, da habe ich tatsächlich teilgenommen. Das fand ich ganz interessant. Und zwar war eine Berliner Domina da. Der Name fällt mir leider gerade nicht mehr ein. Das liegt jetzt schon ein paar Monate zurück. Und die bot einen Shibari-Kurs an. Also die japanische Fesselkunst, Bondage-Kunst. Und das hat mich irgendwie immer schon mal fasziniert, gar nicht unbedingt so sehr primär unter dem sexuellen Aspekt. Das fand ich immer so eine ästhetische Sache. Da hatte ich auch einiges schon in filmischer, künstlerischer Form gesehen. Und das war sehr interessant, weil das hatte, als wir waren eine kleine gemischte Gruppe von 10, 12 Leuten und das hatte erstmal überhaupt gar nichts Sexuelles. Also wir hatten zwar in dieser Veranstaltungsreihe da gab es eben einen Kern, der hieß Ask the Sexarbeiter oder irgendwie rund um Sexarbeit. Und da waren wieder mehrere Veranstaltungen und eine davon war mit dieser
Berliner, stimmt, Hotel Nico war das, glaube ich, ne?
An mehreren Orten. Ja. Dieser Kurs da, der fand an irgendeinem Yoga-Studio in Derendorf statt. Das fand ich.
Es ist auf jeden Fall ganz toll. Oder wenn ich nochmal auf den Hinterbahnhof komme, auf die Vulkanstraße, da ist die Boxbude.
Ja, der Boxpapst.
Ja, der Boxpapst, Vulkanstraße, das ist praktisch die Parallelstraße hinter der Bordellstraße. Der ist eine ganz normale deutsche Kneipe. Und wenn man dann hinten durchgeht, kommt man dann in den Hinterhof. Und da ist eine Garage eigentlich, wenn man so will. Und da ist ein vollständiger Boxring drin aufgebaut.
Ah, den habe ich gar nicht gesehen.
Ja, das ist wirklich toll. Und wenn man da reinkommt, sieht man an den Wänden diese klassischen Bilder mit Boxen und so weiter und so fort. Da hat Henry Maske geboxt. Da hat Rocky Rodgiciani geboxt. Also da haben alle bis auf Ali geboxt. Und der war auch noch bekannt da. Also das.
Ich glaube sogar, der Wirt selber kommt auch aus dem Kampfsport. Ne?
Ja, ich komme mal sagen, eher aus dem vermittelten Kampfsport. Also wenn du mit dem redest, da bist du Nächte mit beschäftigt, weil der kann dir Storys erzählen. Das ist unfassbar.
Aber der Laden ist klasse. Der hängt voll mit den ganzen super. Devotionalien, mit den Gürteln, mit den Starfotos, mit Handschuhen und ich weiß nicht was alles. Ja. Und ich glaube, das ist keine reguläre Kneipe mehr, weil der hat damals entschieden, als das Rauchverbot kam, meine Klientel raucht und wenn ich hier nicht mehr rauchen lassen darf, dann kann ich auch dicht machen. Mhm. Und seitdem ist das, glaube ich, eher nur noch für Veranstaltungen, also ich sag mal so im Stile eines Clubs, wenn es überhaupt noch.
Ja, also er hat das jetzt extra dafür geöffnet, für diese Veranstaltung dort. Die Katharina Sieverding, die hier Fotografiekünstlerin ist, deren Tochter hat einen Film da gedreht, der wurde auch präsentiert und gezeigt. Es gab Ausstellungen rundherum da, also es hat vor allen Dingen mal gezeigt, und das ist ein fotografisches Projekt, was ich persönlich mache, und das heißt Heimat jetzt. Das heißt, es ist nicht die Heimat, die wir vor 100 Jahren schön fanden oder die vielleicht mal schön sein wird, sondern wie gehen wir jetzt mit unserer Heimat um? Und ich fotografiere in dem ganzen Gebiet drumherum auch ganz merkwürdige Sachen, die man da auffinden kann, ob es ein Einkaufswagen ist mit einem vollen Wohnungsstand eines Obdachlosen oder ob das eine arrangierte Schnapsflasche auf einem Telegrafenkiste ist oder so. Und ich bin auch sehr froh, da in dieser Gegend zu wohnen, weil man einfach mit so vielen Menschen und Dingen und Geschichten in Berührung kommt, wie kaum woanders in dieser Stadt.
Menschen, ganz gutes Stichwort. Mir fallen nämlich gerade zwei Personen ein. Einmal die Alexandra Wehrmann mit ihrem Blog They Call It Klein Paris, das sich ja vorwiegend um Oberbild dreht. Mhm. Und sie macht in dem Rahmen ja auch so Stadtführungen, die immer sehr begehrt sind, wenn die öffentlich werden, wenn die angekündigt werden, muss man sich immer schnell dafür anmelden. Und die zweite Person, da gab's, habe ich an ein, zwei Führungen auch schon mal teilgenommen. Auch der Blog ist empfehlenswert. Und die zweite Person ist der frisch gebackene Bundesverdienstkreuzträger Dirk Sauerborn. Das ist nämlich der Kontaktbeamte für interkulturelle Vermittlungen, eben auch speziell in diesem sogenannten Maghreb-Viertel.
Genau.
Und der macht auch zum Beispiel einen Rundgang, den ich schon zweimal mitgemacht und einmal mitgestaltet habe. Das sind in Lierenfeld allerdings die Rundgänge von der Pfarrerin Inga Bödeker, die einmal im Jahr, recht früh im Jahr, ich glaube im Februar, macht die in Lierenfeld, organisiert die Rundgänge zusammen mit dem Dirk Sauerborn. Und da durfte ich dann auch einmal selbst teilgestalten, indem ich die Jungs auf dem Factory Campus geführt habe.
Ja, lasst uns mal auf den Juni schauen. Was haben wir denn im Juni Tolles? Wir haben im Juni Tolles natürlich, der Juni fängt damit an, dass wir das Jazzfestival haben. Das habe ich schon in der letzten Folge ja angesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Jazzgalerie toll und natürlich habe ich Karten für Ello Black und Third World. Das ist, das habe ich schon beim letzten Mal angekündigt und ja, wie gesagt, morgen ist Ello Black. Ich freue mich sehr, weil Ello Black ja mit diesem holländischen DJ, der leider verstorben ist, ein sehr populäres Lied in Holland übrigens auf Platz 1. Ich muss gerade überlegen, wie es heißt. SOS, irgendwas mit SOS. Sehr gutes Stück, ich mag es. Ich hoffe, es läuft morgen auch. Ansonsten, wie gesagt, Sonntag gibt es dann Third World. Die Preise liegen irgendwie bei 37 Euro für die Karte für alle Veranstaltungen außer Ello Black und Third World. Da fallen nochmal 10 Euro extra an pro Veranstaltung. Aber es ist trotzdem eigentlich für 47 Euro immer noch ein guter Deal. Und vor allem, man hat ja praktisch für 37 Euro ein ganzes Wochenende, also ein verlängertes Wochenende. Wir haben ja jetzt Pfingsten. Ja, mit Pfingsten.
Darf ich noch was zu Jazz Ready sagen? Weil jetzt gerade im Moment spielt Nick West, das ist die Bassistin von Prince, im großen Zelt, wo gerade mega die Post abgeht. Und ich bin eigentlich total begeistert, was hier so ein bisschen unter der Decke Düsseldorf für irrsinnige Acts hier in der Stadt gerade abgehen. Und das finde ich schon ziemlich begeistert, was die hier in die Stadt reinholen. Wirklich toll.
Das ist auch schön am Podcast, dass die Hörer vielleicht, während wir das jetzt aufnehmen, gerade da sind und sich denken, na, Pech gehabt.
Ja, so ist es auch. Also ich hätte halt noch hingehen können, aber ich habe gesagt, jetzt gehe ich erstmal hier hin.
Ja, wobei ich bin jetzt völlig irritiert. Die Bassistin von Prinz, war das nicht eine andere?
Er hat ja verschiedene Phasen in seinem Leben gehabt, hat auch immer verschiedene Mädels gehabt in seiner Truppe. Und sie war wohl eine der Bassistinnen, die so in den letzten Jahren praktisch dabei war. Die ist auch sowieso eine sehr angesagte Bassistin im Moment in Amerika, weil die auch bei dieser Talent Show da in Amerika, America's Got Next Talent, da in der Band spielt. Und also die sind ja alle sehr offen angelegt, die sind ja alles Studiomusiker teilweise, die dann in den Acts hin und her gereicht werden.
Der hatte doch auch mal diese total coole Drummerin, Cindy Blackman.
Und Sheila E.
Ja.
Mit der ich mal malisch getanzt habe, aber der 80er.
Moment, da muss ich Einwände begeben. Da hieß es schon Checkers.
Oder Checkers.
Ja. Da war ich nämlich selber auch
dabei. Ich weiß es nicht, ich habe nur Augen für Sheila E gehabt, sorry, das war mir egal, wo ich war.
Da müssen sich alte Menschen streiten. Ich war damals auch schon da. Und geil. Da war es schon das Checkers.
Oh, super geil, ja.
Was haben wir denn noch? Oh, wir haben das tolle Bücherbummel, haben wir letztens schon mal erwähnt, aber ich habe schon gesehen.
Der ist dann wahrscheinlich erwartungsgemäß heute Abend auch in den Regen gefallen, so wie ich das ja letzte Woche schon angekündigt habe, die gute alte Tradition.
Ach stimmt, du hast recht, 6. bis 10. Naja, aber ich weiß nicht, vielleicht regnet es ja morgen nicht.
Aber immerhin haben sie einen Schauer gekriegt. Nicht, dass ich das gönnen würde, aber es ist halt einfach offenbar so eine Tradition hier. Ich würde jetzt nach dem ganzen Nachtleben mal kurz das Licht anmachen und auf eine sportliche Veranstaltung hinweisen. Und zwar haben wir am nächsten Wochenende, am 16., ist das der 16. in 8 Tagen, da haben wir das Radrennen rund um die Kö. Das beginnt schon um 9 Uhr mit 65 Amateurrunden um die Kö und 1000 anderen Veranstaltungen, was man alles auf der Webseite rund um die Kö, so wie man spricht, ohne Bindestriche, sich auch genau anschauen kann. Parallel dazu ist, glaube ich, noch der Radaktivtag. Also Düsseldorf zeigt da wieder mal, dass es eine zunehmend attraktive Stadt für den Radsport ist, was wir ja spätestens seit dem Grand Départ, dem Tour de France-Start vor 2 Jahren erlebt haben.
Ich glaube, da ist der Stefan Hörsken mit dabei, mit dem Cycling Club Düsseldorf. Ich nehme an, dass auch die schicke Mütze dabei ist. Und
das ist anzunehmen.
Es gibt, glaube ich, hatten wir auch, glaube ich, beim letzten Mal kurz angesprochen, für jede Klasse irgendwelche Rennen,
ja.
Classic-Car-Bikes und
bis Fixies hin zu den Laufrädern,
und Kindern, für die 5-Jährigen, genau, ja. Alles dabei.
Das fand ich auch wirklich, muss ich sagen, ich liebe Düsseldorf, ich wohne hier, ich mag es. Und diese Radsportveranstaltung, sprich die Tour de France-Eröffnung in Düsseldorf, ich fand sie toll, ich fand sie großartig.
Ja, das war das größte Ereignis hier.
Mega.
Also, ich bin jetzt seit 12 Jahren hier in der Stadt und das war wirklich das bisherige Highlight. Also
fand ohne ich auch, Frage. Ja. Ist auch vor allen Dingen völlig unterschätzt, was so der touristische Effekt ist, den wir hier persönlich ja nicht zu spüren bekommen. Also ich meine, ich gucke sowieso gerne Tour de France, hauptsächlich, weil ich wissen will, wo ich dann mal in Frankreich so hinfahren.
Ja, ich
mache
das auch so. Stundenlang läuft bei mir der Monitor mit.
Super, geil. Und so hat es mit Düsseldorf auch funktioniert. Ich habe auch tolle Fotos gemacht damals, also mit Blitz im Regen, denn der zweite Tag war ja völlig verregnet. Und mit gleißender Straße sind tolle Fotos dabei herumgekommen. Und es ist mal eine ganz große Nummer hier in der Stadt gewesen.
Ja, mal ganz abgesehen von dem begleitenden Kraftwerkkonzert.
Ach, das war super.
Das war hervorragend.
Mega. Also
was allerdings schwer zu erreichen war, wenn man die Siegerehrung noch sehen wollte. Deshalb habe ich dann leider, wer war nochmal Vorgruppe?
Das war eine französische Band.
Dings, ja, ich komme nicht drauf. Ich habe sie dann nicht gesehen. Elektro, weil die also haben in dem Moment aufgehört, als ich dann wirklich
war auch, letzter war Kraft war. War auch sehenswert, aber Kraftwerk war großartig. Also ganz, ganz große Nummer.
Das war wirklich groß, weil es hatte ein internationales Standing, diese ganze Show, die ganze Sound. Also vor allen Dingen, man muss mal sagen, nach einem oben hin offenen Konzertbereich hat man trotzdem also jede einzelne Tonspur gespürt. Super Akustik, super, super, auch Kampagne pro Lied und so. Super toll.
Ganz es war toll. Großartig, wirklich einfach großartig.
Ein musikalisches Kontrastprogramm. Am 13. Juni spielen die Dead Kennedys im Zack. Ich bin leider nicht da, sonst hätte ich es sicherlich mir gerne auch angeguckt.
Also was ich auch sehr empfehlen kann, ist das Asphalt Festival. Das ist jetzt auch im Juli. Und eins muss ich auch sagen, ein großartiges Festival in Düsseldorf, was leider Gottes irgendwie immer unterm Radar läuft. Also es ist sehr schade, aber es ist wirklich ein tolles Festival und ich kann nur jedem empfehlen, hinzugehen, weil es ist halt genial. Also man unterschätzt es total. Viele kennen es fast gar nicht. Und es ist wirklich klasse. Also
kann ich nur zehnfach unterstreichen, weil der Bojan Voletovic, der das mitorganisiert, der ist auch im Rat der Künste. Und mich hier nicht auch sehr intensiv mit den Themen da beschäftigt, hat wunderbare Acts da. Dass das nicht so ganz auf dem Schirm liegt, hat vielleicht auch damit zu tun, dass es halt so in der hauptsächlich in der Gegend angesiedelt ist, da so Richtung Lierenfeld, Ronsdorfer Straße, da ist das auch so ein bisschen. Aber unbedingt Programm holen, unbedingt gucken, was es da für Veranstaltungen gibt. Wunderbare kleine Geschichten, die dort erzählt werden. Schauspiel, Tanz, was auch immer. Und sehr engagiert und vor allen Dingen immer wieder, muss man sagen, frei finanziert, von denen selbst gestemmt. Und da kann ich auch nochmal für Bojan, der sich sehr freuen wird, das zu hören, nochmal dafür werben, dass das auch Sponsoren mal hören, dass sie sich dort einbringen können und über eine längere Zeit eine Partnerschaft damit aufbauen können. Weil die Leute, die da hingehen, die gehen dann auch dorthin. Das muss man mal ganz klar sehen. Was ich noch anzukündigen hätte, wir haben ja eben über von fremden Ländern in eigenen Städten gesprochen. Der Markus Ambach wird noch einen Epilog organisieren. Der wird am 28. und 29. Juni sein. Am 28. Juni ist ein Freitag von 17 bis 20 Uhr. Ist da ein Stadtspaziergang vorgesehen, heute, morgen, übermorgen. Also ein bisschen visionär, was da so passiert. Und am Samstag, das wird dann im Schauspielhaus stattfinden, Best Practice Beispiele aus anderen Städten, wo man auch mal sehen kann, wie die das machen. Und können wir auch anders, das wird dann am Nachmittag wieder lustig werden mit Herrn Geisel und anderen Beteiligten, eine Podiumsdiskussion, können wir auch anders. Vorschläge und Anregungen aus dem Projekt an Politik und Planung, das heißt also auch, dass diese Leute mehr involviert werden. Und kann ich auch nur empfehlen, der sich vielleicht vorletztes Jahr mit dem Thema beschäftigt hat, sich das dort dann nochmal anzuschauen und zu hoffen, dass wir das nochmal in die Stadt bringen, vielleicht an anderer Stelle mit anderen Themen.
Ja, zwei kurze Ankündigungen, die sind jetzt noch relativ zeitig. Da gehen wir sicherlich in der nächsten Folge auch nochmal detaillierter ein. Aber es gibt ganz neu die Podcast-Meetup-Gruppe Düsseldorf, initiiert von Silke Roggermann vom Super 7000, wo es dann auch am 2. Juli erstmalig stattfinden wird. Mit dabei ist also als erster Speaker auch Thorsten Runte, selbstverständlich Mr. Podcast, der uns selbstverständlich auch hier wieder beim Podcast 4 technisch unterstützt. Und die zweite Geschichte kurz drauf ist auch sicherlich sehr spannend, wahrscheinlich ein bisschen nerdig, aber trotzdem ein wichtiges Projekt, der Open Data Day Düsseldorf. Da hat mich der Stefan Schwering zu eingeladen von der Zentralbibliothek. Und da sind natürlich Alice Wiegand vom Open Data Projekt Düsseldorf dabei und es wird, glaube ich, ein buntes Programm geben. Da werden wir sicher dann noch was zu sagen in der nächsten Folge. Das findet also am 5. Juli in der Zentralbibliothek statt.
Wenn wir klassische Freunde haben, und ich denke, es wird welche geben, weil ich mag auch klassische Musik, auch wenn ich sie nicht permanent höre. Wir hätten im Schloss Benrath Mitte Juli das Open-Air-Klassik-Konzert mit Musikfeuerwerk, auch sehr sehenswert. Man muss natürlich ein wenig Klassik mögen, ansonsten muss ich sagen, auf jeden Fall hingehen. Das ist eine tolle Location und vor allem die Kombination von klassischer Musik mit dem passenden Feuerwerk dazu, sehr sehenswert. Problematisch ist so ein bisschen, gleichzeitig ist auf der Rennbahn das Open Source Festival. Daher habe ich leider Gottes jetzt ein Problem. Ich muss mich entscheiden zwischen cooler Klassik mit Feuerwerk oder Open Source. Es tut mir leid, ich gehe zum Open Source.
Schon allein, was direkt hier bei dir gegenüber liegt.
Das ist in der Tat auch ein großer Vorteil. Ich kann wirklich einfach zu Fuß über die Wiese gehen.
Kannst du darüber gehen, hier über die Straße?
Ja.
Kommst du darüber?
Ja, Forsterweg. Also Forsterweg runter.
Also du wirst nicht vorher verhaftet oder von Stefan, wie heißt er, der Mario Barth abgeschossen oder so?
Nee, der Mario Barth wohnt, glaube ich, nicht mehr. Also er wohnte da hinten und jetzt wohnt er ja angeblich da. Aber der ist, glaube ich, harmloser, als er immer tut.
da sehen wir uns auf jeden Fall beim Open Source Festival und auch beim Kongress.
Ja, das habe ich ja gelernt. Den Kongress sollte man mitnehmen. Der ist tatsächlich ja einen Tag früher oder ein paar Tage vorher.
Ein Tag. Freitag, Samstag. Mhm.
Aber 13. tut mir leid. Lichterfest im Schloss Benrath. Es ist sehr sehenswert, wenn man Klassik mag. Und ich mag halt beides, aber tut mir leid, ich bin beim Open Source.
Ich glaube, ich würde mich dann für Letzteres entscheiden und vielleicht bringe ich ja von da was mit.
Vom Open Source?
Nein, das seid ihr ja schon.
Vom Classic. Auch sehr gute Idee. Also es ist eigentlich hervorragend, weil dann können wir uns aufteilen.
Und da muss ich wieder sagen, der Stefan Schweizer, Dr. Stefan Schweizer, der Leiter von Benrath, also von Schloss Benrath, der ist auch im Rat der Künste und ist sogar unser Sprecher.
Ja, das ist, man muss ja dabei sagen, ich liebe es, in Düsseldorf zu leben, weil Düsseldorf ist eine sehr tolle Community auf einem sehr kleinen Raum, die nach außen hin wirklich sehr viel Einfluss hat und sehr viel Möglichkeiten bietet. Aber das ist halt das Tolle. Es ist eine kleine Stadt, es ist ein Dorf, es heißt Düsseldorf. Und es ist wirklich so und ich liebe es. Ich finde es toll hier.
Das ist doch ein tolles Schlusswort, würde ich sagen, oder? Wie seht ihr das? Ich glaube,
dem ist nichts hinzuzufügen.
Ja, ansonsten wünsche ich euch, dass es euch gefallen, ich wünsche uns, dass es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir hören uns wieder. Das war Folge -3 vom Podcast 4. Schönen Abend.
Podcast 4, der Podcast von, für und aus Düsseldorf.
Sie hörten eine Produktion vom Podcaststudio.nrw.